Ja, auch ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und ich möchte was mit euch teilen, was mich sehr angerührt hat und was mich irgendwo auch nicht mehr losgelassen hat. Und dass es halt so ein gutes Nachdenken anregt. Die Predigt heute ist überschrieben: Lehren aus der Vergangenheit. Und das ist bei der Bibel nicht schwer, weil ja eigentlich das meiste in der Bibel schon Vergangenheit ist. Aber interessanterweise ist dieser Gedanke nicht neu, sondern den hat der Apostel Paulus zu Beginn der Christenheit auch schon gehabt. Und er hat das den Korinthern ans Herz gelegt. Und wir können das miteinander lesen im 1. Korinther 10, wo er über die Wüstenwanderung spricht, den Auszug aus Ägypten. Und da schreibt er ihnen im Kapitel 10: Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trunk getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste dahingestreckt. Und jetzt kommt der Vers, der so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt ist. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und das ist mir eigentlich erst heute früh so in der Bibelbetrachtung aufgefallen, wie passend zu unserem Thema, zu unserem Wochenthema, weil wir ja auch über diese Gier gesprochen haben. Also eigentlich nimmt der Paulus die damals bekannte Heilige Schrift, das werde ich nachher auch noch brauchen, und sagt: Schaut sie euch an, Gott spricht hier zu euch, er hat sie euch gegeben, dass er sie anschaut. Und natürlich nicht nur von außen wie jetzt hier, sondern dass ihr einen Schwerpunkt setzt, dass ihr eine Lupe nehmt und dass ihr euch anguckt, dass ihr aus den Fehlern lernt. Und ja, wir haben ja da hinten jemanden, der dann auch mal die Lupe gern testen kann, wie gut man damit vergrößern kann. Also er gibt uns so den Blickwinkel vor und er zeigt speziell, er sagt: Schaut euch die Fehler an, die so vielen das Leben gekostet haben, so unnötig. Und lernt aus den Fehlern, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht. Und das Erste, was er anspricht, ist dann auch das Thema, was wir dann weiter betrachten werden. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Und ja, denen, die sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen dann, in welche Geschichte man das einordnen kann. Das ist ein Zitat aus der Geschichte vom Goldenen Kalb. Und in dem Kapitel werden wir uns jetzt auch schwerpunktmäßig dann bewegen. Das finden wir im 2. Mose. 2. Mose ist ja die Geschichte vom Auszug. Und kurz nach der Gesetzesverkündigung am Sinai, die im Kapitel 20 stattfindet. Und das finden wir dann, ja, leider schon im Kapitel 32. Die Geschichte vom goldenen Kalb. Und wir wissen ja, dass die Bibel, naja, Gott hat in seiner Weisheit, Menschheitsgeschichte, da hätte er noch viel mehr reinschreiben können. Aber das sind zum Teil hunderte von Jahren, die mit einer Seite umgeblättert dann schon abgehakt sind. Und warum? Damit wir eine Möglichkeit haben, dass wir die Bibel mitnehmen können, dass wir die geballte Erkenntnis Gottes so komprimiert haben, zum Teil fast im Telegrammstil, dass es uns möglich ist, die Bibel mitzunehmen, ohne dass wir Lastenkamel brauchen, um die ganzen Schriften zu sammeln. Ich meine, Johannes allein sagt über die 3,5 Jahre, die Jesus gewirkt hat, wenn ich das alles niederschreiben würde, alle Bibliotheken der Welt könnten das nicht fassen. Und so haben wir einen Telegrammstil, der uns die wichtigsten Dinge zeigt, und manchmal muss man auch so ein bisschen dahinter schauen, und so sich so ein bisschen einfinden in die Sprache der Bibel, um zu sehen, ah, da meint die Bibel mehr, als man so auf den ersten Blick sieht. Eins davon möchte ich euch zeigen, und das hilft uns dann im Einstieg, weil uns das dann auch in der Geschichte später wieder begegnen wird. Und zwar hatten wir interessanterweise den gleichen Text heute früh auch schon. Und ich möchte euch einladen, dass wir den vielleicht nochmal gemeinsam miteinander aufschlagen, und zwar aus dem 1. Mose, also noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, den 1. Mose 3 und hier speziell den Vers 6. Und die meisten älteren Übersetzungen beginnen diesen Vers gleich, und da heißt's: Und die Frau, was lest ihr da, was ist dann das nächste Wort?
Sah.
Sah, okay. Also die neueren Übersetzungen, du hast heute früh aus einer etwas neueren Übersetzung vorgelesen, die formulieren das dann ein bisschen anders, aber die alten Übersetzungen, die sagen da meistens: Und die Frau sah. Und das ist so eine Formulierung, über die lesen wir so drüber weg. Ist ja eigentlich logisch, dass sie das gesehen hat, ne? Aber es ist interessant, was sie sah. Weil da ist nämlich dann die Frage, sehen wir das wirklich mit den Augen? Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Kann man das eigentlich sehen? Wenn da so eine Schale Obst ist und das Obst ist reif und leuchtet einen dann so an mit seinen bunten Farben, naja, dann weiß man ja von vielen Früchten auch, wie die schmecken, und dann läuft einem vielleicht schon mal das Wasser im Mund zusammen und man weiß einfach, die schmecken gut. Aber dass er weise macht, kann man das denn wirklich sehen? Und was uns die Bibel hier eigentlich vermitteln will mit dieser Formulierung, und die Frau sah, die Frau machte sich Gedanken. Die Frau überlegte sich. Und wir wissen aus dieser Geschichte, dass das eigentlich gar nicht ihre Gedanken ursprünglich waren, sondern dass das die Gedanken des Teufels waren. Also, um das mal ganz salopp zu formulieren, die Frau ist dann nur auf einen Zug aufgesprungen, den der Teufel schon an ihr hat vorbeifahren lassen. Also, wenn die Bibel sagt, und die Frau sah, oder diese Formulierung und sah, dann bedeutet es in ganz vielen Fällen, normalerweise sollte ja der Gläubige wohin schauen? Ne? Auf Gottes Wort. Was sagt Gott? Wir richten unser Leben nach Gott aus. Und aus irgendwelchen Gründen drehen wir dann unseren Blickwinkel und schauen woanders hin. Und dann schauen nicht nur die Augen woanders hin, dann fängt es auch da oben an, anders zu ticken und anders zu rattern, und dann denken wir andere Gedanken. Die können aus dem eigenen Herzen kommen, die können aber auch, wie in der Geschichte von damals, aus dem Garten Eden, von einem anderen kommen. Und meistens sind sie nicht dazu angetan, dass wir wieder dahin zurückschauen, sondern uns vielleicht sogar noch weiter wegdrehen. Und interessanterweise, wenn wir jetzt einsteigen nach diesem kleinen kurzen Exkurs vorher, da möchte ich jemanden bitten, der auch eine ältere Übersetzung hat, dass er vielleicht im Kapitel 32 aus dem 2. Buch Mose den 1. Vers vorliest, was da steht.
Als aber das Volk sah, dass Mose lang nicht von dem Berg herabkam, versammelten sie sich um Aaron und sprachen zu ihm: Mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus im Land Ägypten herausgeführt hat.
Mhm. Ja.
Das ist schon eine modernere. Okay.
Okay, ja. Um was es mir hier vor allen Dingen ging, seht ihr, wie dieser Vers eingeleitet wird? Als aber das Volk sah. Wir gehen davon aus, wohin haben sie geguckt? Haben sie noch dahin geguckt? Die haben sich schon umgedreht. Die haben schon in eine andere Richtung geguckt. Und so, wo sie hingeguckt haben, so haben sie gedacht. Das Szenario zuvor war die Gesetzesverkündigung auf dem Berg Sinai. Sie haben Gottes Stimme gehört und haben sich so erschreckt davor, dass sie zu Mose gesagt haben, red du mit Gott, bitte nicht mehr mit uns, dass er zu uns direkt spricht, weil sonst müssen wir ja sterben. Und sie haben die ganzen Wunder erlebt. Sie sind durch die trockenen Fußes durchs Schilfmeer gegangen. Sie haben die Bewahrung erlebt in der 10. Plage, wo alle Erstgeburt der Ägypter getötet worden ist und auch die ganzen anderen Plagen. Also Gott war jetzt kein Unbekannter, auch wenn sie jetzt nicht so eine große Bibel gehabt haben. Aber sie haben auf Erfahrungen in ihrem eigenen Leben blicken können, wenn sie gewollt hätten. Aber die Zeit war lang, da hat sich Zweifel und Unsicherheit breit gemacht. Die Bibel sagt uns nicht, wer diesen Zug an ihnen hat vorbeifahren lassen, ob das ihr eigener Kopf war oder ob da wieder ein anderer an ihnen diesen Zug hat vorbeifahren lassen. Auf alle Fälle, sie sind auf diesen Zug aufgesprungen. Und dann kamen eben so Gedanken, ja, dieser Mose, der uns da rausgeführt hat, war das im Übrigen Mose? Ich frage euch jetzt nochmal, wer hat denn eigentlich da das Volk herausgeführt?
Die Wolkensäule.
Die Wolkensäule, genau, es war ja das mächtige Handeln Gottes. Aber ich meine, wir reden uns leicht. Ich sage immer, das Wähler-Kurzzeitgedächtnis, das können wir alle irgendwo haben. Das ist also, wie gesagt, als allererstes rede ich da zu mir, weil ich mich da auch immer wieder, also sehr schnell wiedererkenne. Das war eine neue Situation für sie. Sie wussten zwar so rein theoretisch schon, dass Abraham verheißen worden ist, ja, 400 Jahre später, da kommen deine Nachkommen hierher zurück und es wird ihr Land werden. Aber was war denn ihr Alltag vorher? Die Sklaverei in Ägypten, sie war nicht schön, aber sie war bekannt. Und da kommt eben das Gewohnheitstier im Menschen durch. Manchmal ist es schwerer, sich auf was Neues, Unbekanntes einzulassen, als auf was Unbequemes, Bekanntes. Weil eben die altbekannten, ausgetretenen Pfade, ja, man kennt sie halt. Da warten keine Überraschungen oder nicht so viele. Da ist das Leben berechenbarer. Aber in ihrer Situation, Mose war weg, die Wolkensäule war noch da, aber ja, wohin geht's jetzt? Wir sitzen hier mitten in der Wüste, wie soll's weitergehen? Und da kamen dann Stimmen, ja, vielleicht gehen wir doch besser zurück. Und dass wir uns den Ägyptern gewogen machen, sollten wir vielleicht etwas tragen, wo sie sich wiedererkennen. Und so war diese Idee geboren, sich sichtbare Götter zu machen. Götzen. Und mit diesem Anliegen kam eine lautstarke Menge und macht sich vor dem Zelt von Aaron breit. Und, tja, Aaron war sozusagen der Vizeführer, der Vizeanführer, weil ja Mose gerade auf dem Berg war. Und er hatte das Sagen. Und deswegen sind sie auch folgerichtig zu ihm gekommen. Und weil eben die Bibel ein Telegrammstil ist und ja uns Paulus schon über 1000 Jahre später sagt, schaut auf die Geschichte zurück, möchte ich jetzt mit euch auch nochmal einen Blick durch die Lupe tun, und zwar durch den Geist der Weissagung jüngeren Datums, der sich auch nochmal mit diesem Thema beschäftigt und es uns ans Herz legt, und zwar aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Und Ich bewege mich da immer in dem Kapitel 28. Also wenn das jemand zu Hause nachlesen möchte, ihr werdet das alles, diese Zitate im Kapitel 28 finden. In der Bibel bewegen wir uns hier im Kapitel 32 und im Patriarchen und Propheten dann immer im Kapitel 28. Aaron machte dem Volk gegenüber nur schwache Einwendungen. Aber gerade durch seine Unschlüssigkeit und Furchtsamkeit im entscheidenden Augenblick wurde es, das Volk, umso entschlossener. Und was dann besonders traurig ist, es gab schon einige wirklich Treue, die aufgestanden sind und gesagt haben, nein, das könnt ihr doch nicht machen. Gott hat es doch verboten, das ist Götzendienst. Mach das nicht. Und da schreibt jetzt die inspirierte Feder, diejenigen, die das geplante Bild als Abgötterei brandmarkten, wurden misshandelt und kamen schließlich im Tumult ums Leben. Das sollten wir vielleicht mitnehmen, auch wenn uns die Bibel das so genau nicht erzählt. Aber wir wissen, es liegt eben auch daran, dass die Bibel ja noch so groß sein soll, dass wir sie in Gottesdienst auch mitnehmen können oder auch in Urlaub. Und deswegen werden eben manche Stellen so ein bisschen zusammengenommen. Manchmal findet man es dann an anderen Stellen wieder und dann bildet sich dieses Bild. Aber wir halten fest, die ersten Toten gab es hier schon. Und es waren die, die für Gott aufgestanden sind und gesagt haben, Leute, bitte nicht. Ja, der Aaron. Weil Aaron um seine Sicherheit fürchtete, gab er den Forderungen der Menge nach, statt mutig für die Ehre Gottes einzutreten. Er sah nämlich auch, was da los war. Und er hat eben nicht dahin geguckt, wo dann diese Verheißungen stehen, sei mutig und unverzagt, lass dir nicht vor ihnen grauen. Ich meine, das kam dann erst später wieder mal zu Josua, aber ich denke, dass das die Gläubigen aller Zeiten in der einen oder anderen Form vermittelt gekriegt haben, weil das ja kein neuer Gedanke ist. Jeder Engel, wie hat sich jeder Engel den Menschen vorgestellt? Fürchte dich nicht. Also dieser Gedanke ist nichts Neues. Und ja, aber der Aaron hat halt leider nicht dahin geguckt zu den Verheißungen, sei getrost und unverzagt, sondern er hat sich diese wilde, tobende Menge angeguckt, die da kamen, mach uns Götter. Die Bibel nennt sowas Menschenfurcht und die hat ihn ja fast schon getrieben. Seine Aufforderung an das Volk, goldenen Schmuck herzubringen, war ein schwaches taktisches Manöver. Das fand ich auch interessant, den Gedanken. Er hoffte, dass das Volk in seiner Eitelkeit dieses Opfer gar nicht bringen würde. Weil er sich nicht traute, die Wahrheit zu sagen, hatte er sich selbst noch tiefer in die Misere hineingeritten, als ihm unerwartet, ganz willig, der Schmuck übergeben wurde. Jetzt stand er da. Jetzt hatte er den Schmuck, um nicht zu sagen den Salat, und er hat sich wieder nicht positioniert, sondern, ja, wenn man schon mal anfängt, den falschen Weg zu gehen, wir haben das heute früh auch in der Sabbatschule besprochen, der erste Schritt wirkt unauffällig und der nächste geht dann vielleicht schon leichter. Und ja, dann war er so in diesem Gang drinnen. Aaron, der beim Bundesschluss auch in der Gegenwart Gottes gewesen war, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die 70 Ältesten, die mit Mose und Aaron und den Söhnen von Aaron auf dem Berg waren, so nah wie möglich, so nah wie noch kein Mensch vorher in der Gegenwart Gottes. Und der also mehr als alle anderen wussten, wie Gott mit Sicherheit nicht aussieht, der jetzt offizieller Stellvertreter Mose war und die Führungsrolle innehatte, formte selbst aus dem Schmuck das Götzenbild, so wie es alle schon aus Ägypten kannten. Und wir lesen jetzt in der Bibel wieder im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, im Vers 4. Interessanterweise das Volk rief, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und ich möchte jetzt wieder, dass irgendjemand von euch bitte den Vers 5 liest.
Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest.
Mhm. Seht ihr wieder diese Einleitung, springt es euch schon an? Als Aaron das sah. Also, er hat wieder nicht dahin geguckt, sondern hat wieder auf die Leute geguckt und hat sich da so seine Gedanken gemacht und ist so irgendwo in dieser Welle mitgeschwommen. Ja, morgen ist ein Fest für den Herrn. Ein schwacher Versuch, dem Ganzen noch einen christlichen Anstrich zu geben. Ich meine, damals hieß es noch nicht christlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, morgen ist ein Fest für den Herrn. Was war da? Das war genau das, was uns der Paulus dann über 1000 Jahre später ans Herz gelegt hat mit seinem Zitat aus dieser Geschichte, ja, wo sie aufstanden, um zu essen und ihre Lust zu haben. Schwelgerei. Ja, wir lesen wieder mit der Lupe im Patriarchen und Propheten. Wäre Aaron so mutig gewesen, und das hat mich so getroffen, also das hat mich fast schon verfolgt, diese Feststellung. Wäre Aaron so mutig gewesen, ohne Rücksicht auf die Folgen für das Recht einzustehen, hätte er jenen Abfall verhindern können. Aber seine Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen des Volkes, und jetzt kommt's, und die ruhige Sicherheit, mit der er ihre Pläne ausführte, bestärkten sie, sodass sie in ihrer Sündhaftigkeit weitergingen, als sie eigentlich beabsichtigten. Die Sünde hat gewissermaßen eine Eigendynamik entwickelt. Na, so ein bisschen wie eine Lawine. Oben läuft einer über den Schnee und tritt so ein Stück Schnee locker und dann rauscht irgendwann mal die große Masse nach unten und nimmt alles mit, was im Weg steht. Der eine kleine Schritt, der hätte verhindert werden können. Und das hätte Aaron verhindern können. Die Leute haben zu ihm aufgeblickt. Er war derjenige, der das Sagen hatte. Es lag auch eigentlich in seiner Verantwortung. Die allgemeine Verblendung muss wohl auch Aaron selbst ergriffen haben. Denn sonst hätte er nicht von einem Fest für den Herrn sprechen können. Er wusste selbst ja am besten, dass die Götter Ägyptens zum Anfassen keine Ähnlichkeit mit dem Gott des Himmels haben. Die ganze Veranstaltung hatte stark heidnisches Gepräge. Es wurde wild gefeiert mit Essen, Musik, Tanz und Vergnügungen. Und das in der immer noch sichtbaren Gegenwart der Wolke Gottes auf dem Berg. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Um die Ecke sozusagen auf dem Berg war die Wolke, die in der sie alle wussten, dass in ihr Gott selber ist. Und dann dieses Spektakel. Für Josua, der Mose ein Stück des Weges auf dem Berg begleitet hatte, der war ja sowas wie ein Gehilfe, ein Diener von Mose, klang es ja nach Kriegsgeschrei, was er da oben so auf halber Höhe auf dem Berg gehört hat. Er befürchtete einen feindlichen Überfall. Oh, naive Unschuld. Gott hat Mose schon mal aufgeklärt und hat ihm erklärt, was da eigentlich wirklich abläuft, aber sogar den Mose hat es erschüttert, als er dann gesehen hat, was da alles ablief. Ja, und wir lesen dann im Vers 21, als Mose jetzt ins Lager zurückkehrt, ja, da stellt er seinen Bruder Aaron zur Rede. Und da heißt's: Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Und das werden wir dann später auch noch sehen. Da trägt jemand eine besondere Verantwortung. Da hat jemand eine besondere Schwere der Schuld, obwohl, wir haben es gesehen, von wem ging das Ganze aus? Als aber das Volk sah, es ging eigentlich ja vom Volk aus. Aber der Aaron ist eben nicht da reingetreten, wo er hätte Kraft seiner Autorität reintreten sollen. Ne? Jetzt versucht Aaron sich zu rechtfertigen und schiebt wem den schwarzen Peter zu? Dem Volk. Ein Teil des Volkes beharrt in der Sünde und sieht seine Schuld nicht ein. Den anderen wird ihre Sünde nach und nach langsam bewusst und sie bereuen ihr Tun. Von den Verstockten sterben 3000 Menschen nach Gottes Urteil und weitere durch eine Seuche. Und auch das liest man dann so mehr zwischen den Zeilen aus der Formulierung raus und das möchte ich mit euch auch mal angucken. Das finden wir im Vers 35, also im letzten Vers des Kapitels 32. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Seht ihr hier dieses, naja, es ging zwar vom Volk aus, aber letztlich war ja der Aaron da der Hauptbeteiligte. Also die Bibel zeigt hier beides. Ja, der Aaron. Aaron wollte die Schuld, seine Schuld, auf das Volk abschieben. Und wir wissen, dass der Mose so ganz anders gestrickt war. Denn was hat er denn mit Gott schon auf dem Berg besprochen und auch später? Er hat gebetet, er hat mit Gott gerungen. Gott hat ihm ja angeboten, weißt du was? Wir fangen nochmal neu an. Ich schieb dir alle weg und dann mache ich aus dir dieses große Volk. Und der Mose, der war verzweifelt, bitte, bitte tu das nicht. Nimm lieber mich aus dem Buch des Lebens. Ich würde meine eigene Seligkeit dafür geben, dass sie noch mal eine Chance haben. Lass sie leben. Tja. Welcher Bruder war der beliebtere beim Volk? Da möchte ich jetzt mal eine Abstimmung. Wer meint, dass Mose, der so selbstlos für das Volk gebeten hat, der beliebtere war? Gibt es da jemanden, der auf Mose tippt? Ach, manchmal ist es ja fast schade, ne? Ja, ihr habt natürlich recht, Aaron. Wir lesen in Patriarchen und Propheten, als Mose nach der Rückkehr den Empörern gegenüberstand, verglich das Volk seine heftige Art zu tadeln und seinen Unwillen, indem er die heiligen Gesetzestafeln zerbrach, mit der angenehmen Ausdrucksweise und würdevollen Haltung seines Bruders. Da galt ihre Zuneigung Aaron. Obwohl dieser zu seiner Rechtfertigung das Volk dafür verantwortlich zu machen suchte, dass er in seiner Schwäche dessen Forderungen nachgegeben hatte, bewunderte es seine Milde und Geduld. Aber Gott sieht nicht mit den Augen des Menschen. Durch seine Nachgiebigkeit und dem Wunsch zu gefallen war Aaron für das Frevelhafte seiner Schuld, die er gut hieß, wie mit Blindheit geschlagen. Tja, schon lange her die ganze Sache, über 3000 Jahre. Hat diese Geschichte auch noch Lehren für uns? Paulus sagt ja, auch besonders für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also, ja, welche Lehren können wir aus dieser Geschichte ziehen? Nummer eins, denke ich, und ich möchte jetzt da wirklich keinem in irgendeiner Form zu nahe treten, also es ist eigentlich so das, worüber ich mir mal für mich zuerst Gedanken gemacht habe, weil wir alle in der Gefahr stehen. Vergessen ist eine große Gefahr auch für Gläubige. Wir alle kennen sicher dieses Zitat, Gottes Volk hat für die Zukunft nichts zu befürchten, außer es vergisst, wie der Herr in der Vergangenheit ja, mit ihnen umgegangen ist. Die Erfahrungen, diese Blickrichtung auf Gott, auf das, was wir schon aus unserer Vergangenheit mit ihm erlebt haben. Ja? Eine andere Lehre ist sicher die, kleine Ursache, große Wirkung, die Eigendynamik der Sünde erinnert manchmal an die Gewalt einer Lawine. Lehre Nummer 3, eine laute Mehrheit muss nicht unbedingt Recht haben. Etikettenschwindel gibt es auch im religiösen Bereich. Das Fest für den Herrn war eine heidnische Feier und gab Gott nicht die Ehre. Auch im Neuen Testament wird die Frage gestellt, welche Gemeinschaft zwischen Gott, ja, und Belial oder anderen heidnischen Göttern bestehen kann. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner, auf dem wir beiden begegnen können. Es wird immer ein Entweder-Oder geben. Und ja, auch heute ist Menschenfurcht und das Bestreben, Gott zu gefallen, kein guter Ratgeber. Ja, ich habe da auch dieses ernüchternde Zitat gelesen. Und es gibt immer noch nachgiebige Aarons, die die Wünsche Ungeheiligter billigen und sie dadurch nur zur Sünde ermuntern, obwohl sie selbst hohe verantwortliche Positionen in der Gemeinde begleiten. Ja, das geht immer einfach, auf die anderen zu gucken. Aber wie schaut es denn so mit persönlichen Lehren so für einen selber aus? Weil, naja, keiner von uns ist ja Aaron oder Mose. Aber wir alle haben doch Verantwortung vor Gott. Sind wir nicht alle dazu berufen, ein heiliges Volk zu sein? Ein Volk des Eigentums, das die Tugenden dessen verkündet, der sie zu diesem großen Licht berufen hat, als Priester und Könige? In der Familie, in der Gemeinde, all denen gegenüber, die diesen Gott noch nicht so kennen. Und da haben wir auch so unsere kleine Verantwortung, Gott und den anderen gegenüber. Ich denke, eine Lehre ist auch die, wenn Gott es aushält mit seinem Volk und einen Neuanfang macht, wer sind wir, dass wir sagen, nee, also dafür bin ich mir jetzt schon zu gut. Ich suche mir jetzt noch ein paar Gleichgesinnte und dann lasse ich die hier mal. Josua ist nicht diesen Weg gegangen. Mose ist nicht diesen Weg gegangen. Und auch die anderen, die dann schon tot waren an dem Zeitpunkt, die aufgestanden sind, Leute, macht das nicht. Keiner. Also so ein Schritt sollte auch weniger jetzt vielleicht nach der eigenen Gefühlslage beurteilt werden, sondern auch nach Vorbild in der Schrift Gottes. Ja, Gott wünscht sich Menschen, die für ihn und seine Werte, sein Gesetz einstehen, die Farbe bekennen, auch wenn es Gegenwind gibt. Erinnern wir uns an die inspirierten Worte. Wäre Aaron so mutig gewesen, ohne Rücksicht auf die Folgen, für das Recht einzustehen, hätte er jenen Abfall verhindern können. Und was jetzt dann weiterkommt in diesem Zitat, das denke ich, das trifft uns alle in irgendeiner Form, weil wir alle Verantwortung tragen. Wer von Gott eines besonderen Auftrags gewürdigt wird, darf nicht nachgiebig sein und sich den Umständen fügen. Auch soll er nicht, jetzt kommt der andere Graben, nach Selbsterhöhung streben oder unangenehmen Pflichten ausweichen. Er muss vielmehr Gottes Werk mit unwandelbarer Treue ausführen. Weitere persönliche Lehren. Götzen, das haben wir ja auch schon in den vorangehenden Wochen auch schon studiert mit der Haushalterschaft. Götzen müssen nicht zwangsweise aus Gold sein. Aber wie leicht kann es passieren, dass wir quasi auch in der Gegenwart Gottes uns Götzen zuwenden und Gott den Rücken kehren. Warum auch immer. Und es fängt meistens damit an, dass wir etwas sehen und nicht dahin schauen, wo wir hinschauen sollen. Ja, aber für mich die erstaunlichste Lehre ist, dass uns hier auch Jesus begegnet. Nicht nur als der Gesetzgeber am Sinai, sondern auch als Typus, als Bild in der Person des Mose. Eines Mose, der selbstlos bereit ist, sein ewiges Leben für die unverdiente göttliche Gnade gegenüber den Gesetzesübertretern einzutauschen. Aber damit hört das Ganze noch nicht auf. Wir lesen von einem Gott, der sogar bereit ist, dem Hauptverantwortlichen in leitender Funktion, Aaron, nach seinem Sündenbekenntnis zu verzeihen. Aaron, der so kläglich versagt hat, als es darauf ankam, für Gott einzustehen. Und da spreche ich jetzt auch in allererster Linie erstmal zu mir selber. Ja, kennen wir nicht auch alle so diese schmerzlichen Momente im eigenen Leben, wo wir nicht gesagt haben, was gesagt werden musste? Wo wir vielleicht auch versucht haben, uns mit taktischen Manövern ganz elegant aus der Affäre zu ziehen oder aus Angst oder aus anderen Gründen das Falsche getan haben. Ja, ich kenne das alles in der einen oder anderen Form aus dem eigenen Leben. Und ich bin so froh zu wissen, dass es diesen Gott gibt, der verzeiht, der bereit ist, auch einem schwachen, sündigen Menschen mit einer mittelmäßig bis schlechten charakterlichen Ausstattung eine zweite Chance zu geben. Aaron hat sein Amt behalten. Aaron wurde nicht ausgestoßen. Aaron musste nicht sterben. Und das ist das Schöne, dass wir auch aus diesen Geschichten Mut und Zuversicht gewinnen können und dass wir die Schönheit des Charakters Gottes erkennen können. Und ja, Gott nimmt Reue an und gibt auch uns diese zweite Chance. Gott wollte Aaron helfen, es besser zu machen. Aus dem gleichen Grund, aus dem er auch uns helfen möchte, Dinge besser zu machen. Weil er uns lieb hat. In einer Art und Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können. Wahrscheinlich auch in einer Art und Weise, wie wir ohne den Geist Gottes andere Menschen gar nicht lieb haben können. Ja, gebe Gott, dass wir, so wie uns der Paulus auffordert, bereit sind, aus dieser Geschichte lernen zu wollen. Ja, und auch bereit sind, nachzuforschen, was wirklich Gottes Wille ist, dass wir lernen, dass wir auf ihn schauen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du über 3000 Jahre später und viele ähnliche Geschichten später immer noch bereit bist, den Weg mit uns, diesen schwachen Menschen zu gehen. Ja, wie leicht finden wir uns in einer Situation, wie es der Aaron war. Wie leicht finden wir uns in einer Situation, wie das Volk es war. Und wir sehen und denken in eine Richtung, die uns ins Unglück führt. Herr, bitte hilf, dass wir auf dich schauen, dass wir deinen Willen erforschen wollen, dass es uns zur Richtschnur unseres Lebens wird. Dass wir bei dir nachfragen, dass wir uns nicht aus Menschenfurcht treiben lassen und dass wir bereit sind, auch in sehr unangenehmen, gefährlichen und schwierigen Situationen für dich und das Recht einzustehen. Hilf, dass wir Farbe bekennen, auch wenn wir charakterlich vielleicht gar nicht diese Stärke haben, dass wir auf dich sehen, der verheißen hat, dass er in den Schwachen mächtig ist. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns aber auch die Weisheit gibst, zu erkennen, wann es besser ist, zu schweigen. Und dass wir diese Umstände richtig abwägen, aber dass wir im entscheidenden Moment, ja, auch nicht in eigener Kraft, sondern mit deinem Heiligen Geist, deine Worte sprechen, um Schlimmeres zu verhüten. Herr, und so wollen wir danken, dir danken für die Verheißungen, die du uns in deinem Wort gegeben hast, dass wir nicht verzagt sein sollen, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir auf dich schauen sollen, dass wir aber auch stille sein können und dich für uns kämpfen lassen. Herr, und wir wollen dir danken für Frieden und Freiheit, für unsere Gemeindefamilie und für alle, die du uns in den Weg stellst, ja, die uns wieder aufrichten, die uns Mut zusprechen und dass wir auch für andere solche Personen sein können, dass keiner fehlt, wenn du wiederkommst in den Wolken des Himmels, um die Deinen heimzuholen. Amen.